Kick-Ass Radios und es ist jetzt ein Kick-Ass Race Radio, denn ich habe heute einen Gast, auf den ich ganz besonders freue, nämlich den Thorsten Radde. Hallo Thorsten, herzlich willkommen im Kick-Ass Radio.
Hallo Philipp, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und dass wir so spontan und super vororganisiert das alles hinkriegen. Spontan passt halt am besten, ne?
Ja, wunderbar. Und also spontan ist jetzt vor allen Dingen, also zur Podcast-Aufnahme haben wir uns schon verabredet, aber dass wir den Podcast am Donnerstagabend aufnehmen und es ja am Freitag direkt gespielt wird, ist eine spontane Idee von ihm. Aber ich habe mir natürlich vorbereitet. Ich habe mich nämlich gefragt, was deine Rolle in diesem ganzen Triathlon-Game ist. Weil, Thorsten, du betreibst die Plattform Tri-Rating seit einer Weile. Du hast natürlich auch die Rating-Systeme von der PTO oder T100 maßgebend mitgestaltet. Bist da sehr aktiv. Und ich habe mich wirklich jetzt mehrfach gefragt, und ich stelle jetzt mal eine steile These zum Beginn des Podcasts auf, was so deine Rolle ist. Und dann suchen wir, glaube ich, weiter gemeinsam im Gespräch darüber. Ich glaube, in der Antike gab es sowas wie ein Orakel von Delphi. Wir haben heute moderne Ratingagenturen. Manche Menschen versuchen ins Kaffeesatzleserei, andere wiederum schauen sich die Sterne an, ein Sternbild. Und Triathleten vertrauen Thorsten Radde. Was sagst du dazu?
Fällt mir schon mal nicht schlecht. Der Teil, der mir noch dabei fehlt, ist, dass ich das Ganze ja mit Herzblut mache und jetzt nicht in der Ratingagenturen Absicht irgendwie wild Geld zu verdienen. Ich glaube, dann hätte ich mir den falschen Sport ausgesucht, sondern ich bin da ja reingerutscht, weil ich früher mal selbst aktiver Athlet war und auch ein paar Langdistanzen gemacht habe. Aber schnell gemerkt habe, dass so eine Zielsetzung Kona, naja, also zumindest sagen wir mal, ganz weit weg für mich war. Und ich dann irgendwie einen anderen Weg gesucht habe, wie ich meine Faszination Langdistanz-Triathlon und Profi-Triathlon und den, naja, unglaublichen Zeiten aus meiner Sicht, die dabei entstehen, irgendwie so ein bisschen griffig zu bekommen und das Ganze vielleicht ein bisschen zu transportieren. Und ich habe halt Informatik studiert und von daher ist mein Weg dann immer, sich einem interessanten Thema zu nähern. Och, sammeln wir mal ein paar Zahlen und fangen da mal ein bisschen rum zu analysieren und ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was geht denn hier eigentlich ab, was sind aussagekräftige Dinge und was ist nur tatsächlich Kaffeesatzleserei.
Genau, aber das ist unheimlich spannend und ich glaube, das war jetzt auch kein Scherz mit dem Orakel, weil das ist ein Grundbedürfnis von vielen, von allen, von Menschen, sozusagen einen Blick in die Zukunft zu haben, eine Möglichkeit, wie könnte sich etwas entwickeln. Und wie du schon gesagt hast, du hast das jetzt natürlich eben nicht auf Basis von irgendwelchen Wahrsager-Wünschelrouten oder ähnlichen Sachen, sondern du hast, das basiert auf deiner Berufsausbildung, auf einer Profession, einem Umgang mit Zahlen und dennoch ist dieses Thema Prediction etwas zahlenbasiertes und dieser Wunsch, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, mit einem Blick auf eine Vergangenheit, was kann ich daraus lernen, um in die Zukunft zu schauen, ist etwas, was sich wirklich durch alle Zeiten zieht und das fassbar zu bekommen mit Zahlen ist etwas extrem Spannendes und dieses Spiel und nichts anderes ist ja auch zum Beispiel Sterne lesen, ja, auch zu sagen, hey, ich kann jetzt zum Beispiel im werdenden Sommer jetzt hier im Frühjahr ausgehen, zum Beispiel an den Sternbildern sagen, welche Jahreszeit wir haben, ja. Und das ist etwas, was
mir also bei Astrologie und so würde ich das bei mir eigentlich auch sehen. Genau. Ich versuche halt eine feste Basis zu haben, ja, auf dem, was ich mache, ja, und nicht nur auf dem, ja, ich habe Athlet XYZ beim letzten Rennen gesehen, ja, und darauf basiere ich jetzt alle meine, ja, Einschätzungen dieses Menschen.
Ja. Ja, aber genau das ist ja spannend. Und jetzt ist es so, dass ich glaube, viele Athleten, also Athleten schon sehr früh angefangen haben, sich dir anzuvertrauen, ja, und jetzt dann als nächstes wahrscheinlich Medien dazugekommen und haben gesagt, hey, Thorsten, wie sieht es denn aus? Wo sind wir da unterwegs? Du hast ganz klar Moderatoren dabei geholfen, wahrscheinlich richtiger zu liegen in dem, was sie erzählen, ja, die sich unter Umständen gar nicht so intensiv damit befassen müssen, weil sie viele Sportarten da besprechen.
Mal auf, also die Athletenseite, das war dann das, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass das, was ich mir da ausbaldover und zusammenstelle, dass das eben nicht nur für mich spannend ist, sondern dass es genügend andere Menschen, vor allen Dingen natürlich Athleten und Profiathleten gibt, die damit was anfangen können und für die das eine wertvolle Hilfe darstellt in dem, was sie tun. Also wenn ich eine Rennvorhersage mache, diese klassischen Fragen, mit wem kann ich vielleicht zusammen schwimmen, mit wem kann ich mich beim Radfahren orientieren, wo sollte ich versuchen dran zu bleiben, wen habe ich denn hintenher beim Laufen noch im Sack. Also die ganzen Fragen, die konnte ich dann zumindest datenbasiert ein bisschen fundierter beantworten, als dass so man kriegt eine Startliste und geht die Namen durch und hat dafür ein Gefühl.
Ich glaube, es kommen noch ganz viele mehr Dimensionen dazu, weil das ist ja jetzt mit den Athleten eben auch schon sehr klar dabei. Kannst du bitte mal gerade schauen, ob du eingesteckt bist noch mit deinem Mikro? Das scheint aus irgendeinem Grund gerade sich, oder du hast es gemutet. Jetzt warst du kurz, aber ich glaube, wir haben dich trotzdem mit aufgenommen. Du warst kurzfristig gemutet.
Liegt natürlich nicht an mir. Die Technik hast du ja im Griff, Philipp.
Hast du gesehen, wie sehr ich sie mache? Also, aber mir ist es ja immerhin aufgefallen, dass es passiert ist. Also jetzt hoffen wir, dass wir die ersten Minuten auch klar und deutlich unseren Podcast haben.
Aber sonst machen wir das wie die anderen und sprechen die Werbung ganz am Ende nochmal neu ein.
Nein. Ich kann dazu sagen, dass ich mir mobile Podcast-Mikrofone gekauft habe und ganz stolz gesagt habe, wir probieren die jetzt einfach aus. Sie sind nämlich fresh out of the box.
Läuft super.
Genau, aber spätestens ab jetzt habt ihr den Thorsten und mich auch in Stereo. So, jetzt aber zurück zur Sache. Ich glaube, das sind unheimlich wertvolle Informationen, weil so alt wie jeder Wettkampf ist es eben auch das Thema der Vergleichbarkeit. Also wie lang ist die Strecke wirklich? Hat der Marathon in Rot tatsächlich 42 Kilometer? Wie lange ist die Radstrecke? Ist in Cozumel das Schwimmen wirklich auch so lang oder spielt die Strömung da eine Rolle? Etc. pp. Und das Ding immer wieder halt auch in eine Einordnung zu bringen, in ein Ranking, weil wir haben Kurse, die sind schneller und die sind langsamer, aber abseits davon zu beurteilen, wie vergleichbar ist ein solches Ergebnis, wenn ein Rennkalender rings um den Globus unterwegs ist, ist unheimlich spannend. Und was ist diese Leistung unter Umständen dann, nämlich im großen gemeinsamen Mashup auf Hawaii wert?
Ja.
Ja, weil wir ja durchaus variierende Endzeiten haben. Ich würde es auf der Langstrecke bis zu einer Viertelstunde beschreiben wollen.
Da kannst du sogar mehr sagen. Also ich hätte jetzt mal durchaus, wenn du so die ganz großen Extreme aufmachst, sagen wir mal Barcelona in den schnellen Jahren zu einem Wales in einem langsamen Jahr, da kannst du gut und gern eine vergleichbare Leistung haben, die in der Zeit, die hinten rauskommt, durchaus um eine Dreiviertelstunde bis Stunde abweichen kann. Also da ist schon wirklich eine Menge Musik dazwischen. Also jetzt bezogen auf einen 9 Stunden oder 8 Stunden Profiathleten. Für Age Cooper ist das natürlich nochmal extremer. Und das war für mich dann auch so die erste Aufgabe, die man sich stellt und die das dann auch schon wieder intransparent macht für Leute, die sich mit dieser Thematik nicht so auskennen. Ja, in den Zeiten, wo ich angefangen habe, war es noch was Besonderes, wenn ein Herr unter 8 Stunden war. Demnächst werden wir uns wahrscheinlich mit Zeiten rumschlagen müssen, wo es dann für die Damen auch nochmal wieder ein Thema wird. Aber wenn man dann waren die Statistiken immer, wer hat wie oft unter 8 Stunden gefinisht, und das war dann so die erste Näherung dessen, was man an Kona-Voraussagen produziert hat, wobei das dann für mich immer überhaupt nicht vergleichbar war. Wenn du eine 8 Stunden in Österreich gemacht hast oder eine 8 Stunden in Frankfurt, ist das was ganz anderes, als wenn die auf so langsamen Strecken à la Lanzarote oder solche Sachen waren. Und erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, so viel vergleiche ich denn, welchen mathematischen Ansatz kann ich wählen, um eine Vergleichbarkeit herzustellen zwischen Zeiten, die auf völlig unterschiedlichen Kursen entstanden sind. Das war so die erste spannende Sache, und das Gefühl, dass man da was hinkriegt und dass da was Brauchbares bei rauskommt, das war schon so ein erster Schritt, auch ein erstes Erfolgserlebnis, dass das tatsächlich Sinn macht, was man da tut.
Jetzt habe ich keine Informatik studiert, sondern Germanistik und Sport. Kannst du das auch für, also sage ich mal, für Zahlen sterbliche Menschen wie mich erklären, wie hast du dich da auf die Reise begeben, Zahlen zu sortieren, Zahlen in Relation zu bringen und das auch tatsächlich in den Ausdruck, weil inzwischen, ja, das hat ja schon eine große Dynamik inzwischen angenommen, das ist eine riesige Bibliothek geworden davon, aber wie hast du diese Ordnungssysteme gebaut?
Die erste Aufgabe ist erstmal ganz trivial gewesen, überhaupt sich Daten zusammenzusammeln und was aufzubauen, was man analysieren kann, weil soweit mir bekannt, gab es da nichts und gibt es da nichts, und wenn da jemand eine Datenbank mit Ergebnissen hat, dann ist das meistens in sehr langer, mühevoller Kleinarbeit irgendwie entstanden und in ein Standardformat gepresst worden, weil
selbst bei Ironman, das ja nicht einfach ist, die Daten aus dem Tracker oder aus der Webseite runterzuziehen, geschweige denn, dass Challenge das gleiche Format hat und da ist also ein gigantischer Wildwuchs, den es erstmal zu bändigen gilt. Na gut, das passt relativ gut zu der Informatiker-Ausbildung mit Daten sammeln und transformieren.
Also hast du dir sowas wie so einen Fit-File-Parser gebaut, der dir dann die Daten alle smoothed auf deine Schnittstelle oder ist das Ganze erstmal viel Excel-Arbeit?
Da ist schon mal, also die erste Fassung war tatsächlich ein Excel-Gedöns und auch zum Teil wirklich Handarbeit, um da so ein bisschen was anzumachen. Und mittlerweile sind da aber, na, ich sag mal, 95% automatisiert, weil die Vorgänge halt relativ ähnlich dann von Rennen zu Rennen und von Auswertung zu Auswertung sind.
Hast du dann von, sag ich mal, so den großen Datendienstleistern im Sport oder Zeitnahmedienstleistern, hast du da eine Schnittstelle oder wie da?
Nee, also ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, damals war ich Thorsten, der kleine Age-Grupper, der mal ein bisschen Zahlen bewegen will, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, Scott DeRue anzurufen oder wer auch immer, Andrew Messick anzurufen, der kannte mich nicht, mittlerweile vielleicht und geschweige denn, dass da auf die Idee gekommen wäre, mir zu helfen und ich glaube, Ironman ist nach wie vor ja auch noch jemand, der da sehr genau guckt, wem er Daten gibt und wer die Daten haben darf und bis hin in die Diskussion, gehören Ironman jetzt eigentlich die Rennergebnisse oder, also das waren auch dann Diskussionen, auf die ich eigentlich keine wirkliche Lust hatte. Also ja, aber die Datenbank war dann so das Erste. Dann Athleten zueinander zu bringen, weil dummerweise ja eine Solveig Løfseth nicht auf jedem Rennveranstalter gleich geschrieben wird. Da war dann ein bisschen Gehirnschmalz reinzustecken. Ja, und auf der Basis, die man dann hatte, mal anzufangen. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob ich mich im Kreis drehe, wenn ich ein Rennen habe, dann weiß ich aufgrund der Vorergebnisse dieser Athleten ungefähr, wie die einzusortieren sind. Ist das jetzt ein 8-Stunden-Athlet, ein 8-15-Athlet, ein 9-Stunden-Athlet? Und das kann ich dann halten gegen die tatsächlichen Ergebnisse und die das Delta mir dann anschauen. Und ich sag mal, wenn alle 10 Minuten schneller waren als die Vorergebnisse hätten erwarten lassen, dann wird das wahrscheinlich nicht daran liegen, dass alle irgendwie einen geilen Renntag hatten, sondern dann wird das wahrscheinlich eher ein Einfluss der Strecke sein. Das ist so ein bisschen die Grundidee. Und das wird dann im Detail natürlich sehr viel komplizierter, weil dann gibt es ja welche, die sind 10 Minuten schneller und dann gibt es welche, die sind 5 Minuten langsamer und dann gibt es welche, die sind haben DNF und dann gibt es vielleicht so eine Mitte, wo sich das irgendwo sammelt. Das so ein bisschen rauszuprokeln, war dann ein bisschen Programmier- und Analyseaufwand, aber hat eigentlich dann immer relativ gut stabile Ergebnisse gegeben. Also zum Beispiel Lanzarote, man sieht immer die schnellen und die langsamen Jahre oder Kona genauso. Haben wir lange keine langsamen Jahre mehr gehabt in Kona, weil der Winter irgendwie weg ist. Aber das kann man aus den Analysen, die ich da hatte, das hat sich immer relativ gut gedeckt mit der Wahrnehmung, sodass ich dann ja wieder damit die Bestätigung hatte, ja, es ist jetzt kein Gewürfel, was ich hier mache, sondern fundierte. Wobei das immer schwierig ist bei Ironman, ja, ich habe 10, 15, 20 Athleten und auf der Basis hat man natürlich im Sinne von statistischer Validität, wo man dann gerne ja Tausende oder noch mehr haben möchte, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber ja, für unsere Zwecke war das schon gut und brauchbar und also zumindest habe ich nichts Vergleichbares irgendwo anders gesehen, auch in den letzten 10, 15 Jahren, in denen ich das jetzt mache mittlerweile.
Nein, ich glaube, du bist absoluter Vorreiter, nicht ich glaube, sondern ich bin sehe das, dass du der absolute Vorreiter bist. Du bist vor allem auch in der Kontinuität oder Consistency deiner Arbeit allen anderen, die das auch nochmal versucht haben, weit überlegen. Und du hast damit auch maßgeblich Rating-Systeme, die dann natürlich jetzt auch, sage ich mal, von der T100 maßgeblich mitgefördert wurden, die dann natürlich auch einen Bias bekommen haben hin zu ihren Rennen irgendwann. Das ist auch klar, ja. Also das heißt natürlich, wer die Show bezahlt, darf dann halt auch entscheiden, wie sich das Ganze gewichtet davon. Das ist, glaube ich, auch klar. Aber die, sage ich mal, die intellektuelle Grundlage stammt aus deiner Feder davon. Und wohin magst du das denn weiterentwickeln? Also was sind Dinge, die dich da dran jucken? Werden die Daten jetzt über die letzten Jahre immer noch stabiler? Kannst du, was sind so Dinge, wenn du sagst, hey, das sind Dinge, da bin ich stolz, dass schon, ich hab's kommen sehen, sozusagen. Oder du kommst aus der Informatik, arbeitest im Bereich der Banken im Augenblick und das ist ja, vielleicht auch so wie so eine junge Aktie, okay, die ist um 7000% gestiegen oder sowas. Ja,
nee. Und, also was man natürlich machen kann, ist, man kann aufsteigende Athleten irgendwo versuchen zu identifizieren, aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil wir relativ wenig diese Biografie haben, die fängt ganz unten an und wird erstmal Letzte in ihren Rennen und arbeitet sich dann so langsam durch das Feld hoch. Das hast du relativ selten, sondern du hast eigentlich dann, so wie es bei Laura auch war, ja, man hat dann ein, zwei Einsteigerinnen und dann ist man relativ schnell in einem Bereich, wo man um Podium und um Siege kämpft und über die Rennauswahl sich das auch so ein bisschen steuern kann.
Ich habe da eine interessante Frage, wenn ich dich da gerade unterbrechen darf. Und zwar, ja, also zum Beispiel ist es ja so, dass du immer wieder Step-Ups aus dem olympischen Bereich hast. Mhm. Und du hast im olympischen Bereich noch nicht so mega viele Ratings erstellt, aber zum Beispiel ist es so, dass Leute aus dem olympischen System kommen, auf der olympischen Distanz bisweilen sehr, sehr gut waren und dann aber eben nicht so einschlagen wie Jan Frodeno, der Olympiagold und dann auch in Reihe Kona gewinnt. Kannst du aus den Analysen der olympischen Rennen zum Beispiel sagen, der wird wahrscheinlicher auf der Langstrecke auch erfolgreich sein? Das also würde mich einfach interessieren.
Also ich sage es mal, nee, kann ich nicht, weil olympische Distanz habe ich ganz bewusst ausgeklammert, weil der Zeitaspekt, der so den Kernpunkt meiner Analysen auf der Langdistanz ausmacht, den habe ich auf der olympischen Distanz eigentlich nicht so, sondern da geht es dann eher, werde ich Erster, Zweiter oder Dritter und ob ich jetzt 3 Sekunden schneller oder langsamer bin, ist da im Prinzip Pifo-Schnurz. Da geht es mehr um die Plätze und weniger um die Zeiten. Die Zeiten spielen dann auf der Mittel- und Langdistanz dann die Rolle und stellen dann auch die Vergleichbarkeit her. Insofern, für die olympische Distanz kann ich deine Frage nicht beantworten. Ich habe aber mal eine Analyse gemacht.
Und auf Mittel, auf lang.
70,3 auf Ironman, weil da habe ich die Datenbasis für. Und ich sag mal, da kann ich mal da gibt es dann auch die Beispiele, wo es gut funktioniert und die Beispiele, wo es nicht so gut funktioniert. Also das nicht so gut funktionieren Beispiel ist immer Patrick Lange, wenn man guckt, der hat auf der Halbdistanz, ich glaube, der hat mal Vietnam oder so gewonnen, aber sonst ist er eigentlich mit auf Halbdistanzrennen eigentlich immer enttäuscht von dann getrottet und hat dann nicht wirklich gute Ergebnisse erzielt. Während auf der Langdistanz, naja gut, das ist auch mal ein Up and Down, aber die Siege, die er erzielt hat auf Kona, das ist natürlich schon ein dickes Brett. Also da haben wir ein Beispiel für einen Athleten, der auf der Halbdistanz gar nicht gut ist, aber auf der Langdistanz gut war. Umgekehrt gibt es dann so jemanden, Javi Gomez, der auf der Mitteldistanz gute Ergebnisse erzielt hat, auch 70,3 Weltmeister war, der aber auf der Langdistanz nie so wirklich was gerissen hat. Also insofern, da ist natürlich auch wieder eine Streuung dabei. Und was ich aber machen kann, ist, ich kann so eine Bandbreite aufstellen. Also war jetzt auch Aufgabe, wenn wir für Hamburg gucken, da haben wir eine Kaidi Kviowa, die jetzt auf der Startliste für Hamburg steht, die ihren ersten Ironman macht. Da ist dann auch immer gleich die spontane Frage. So, die ist jetzt auf der Halbdistanz, also eine solide, gute Athletin. Was kann die vielleicht hier in Hamburg reißen? Mit wem könnte sie schwimmen? Was für eine Radzeit kann man von der erwarten? Und da kann ich dann schon auch jetzt aus ihrer Halbdistanzleistung so eine Bandbreite ableiten. Da müsste sie, je nachdem, ob sie jetzt eher jemand ist, der gut mit der Langdistanz klarkommt oder nicht so gut mit der Langdistanz klarkommt, ungefähr landen und zumindest mal mehr als nur Zahlen würfeln mal loslassen. Was sich dann davon tatsächlich bewahrheitet am Sonntag, und das muss ich dann für die ja auch mal zeigen, also so eine 100% genaue Geschichte ist das nicht, aber wir haben die Diskussion gehabt, Taylor Nipp, als die von der Halbdistanz auf die Langdistanz gewechselt, was kann die? Haut die jetzt alle weg? Struggelt die dann auch. Und wir haben immer gesehen, so ganz einfach ist das nicht, den Wechsel hinzukriegen. Aber viele treffen es gut. Aber da kann man halt wäre mal so ein Beispiel, wo man halt so eine Vergleichbarkeitsanalyse machen kann, um zumindest mal das so ein bisschen weiter einzugrenzen als, na, die könnte vielleicht ganz gut sein. Also Kaidi würde ich mal erwarten, schwimmt vielleicht eine Minute oder zwei langsamer als Laura hier in Hamburg. Dann kommt das immer dann bei solchen kleinen Abständen die Gruppendynamik mit ins Spiel. Vielleicht kann sie bei Laura in der Gruppe, die um Laura rum ist am Sonntag, mit drin bleiben und da sich mit durchziehen lassen. Mich würde es aber überraschen, wenn sie auf dem Rad so eine Dominanz an den Tag legt, dass sie mit einer Laura oder mit einer Solveig mitfahren kann. kann. Da wird sie sicher gut Zeit verlieren. Ich habe sie dann so am Ende irgendwo um und bei Platz 10. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wenn du das morgen veröffentlichen wirst, werden wir dann Sonntag ordentlich Schläge kriegen, dass ich Kaidi nicht als Podiumkandidatin vorausgesagt habe.
Auf keinen Fall, sondern ich glaube, man darf sich bewusst sein, dass das ein, darf ich sagen, educated guess ist,
ja.
was du machst. Und das, ich habe das ja in der Vergangenheit ganz extrem genutzt, was du dort gemacht hast als Arbeit, und ja auch nie gesagt, hey, das wird so kommen, sondern es ist tatsächlich um eine Einschätzung, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo man unterwegs ist damit und welche Spielarten der Sport da entwickeln kann. Und damit ist ja nie, sind Ausreißer ja niemals erschlagen, sondern es ist ja eher eine Tendenz zur Mitte, die wir dann sehen, ja. Und ich finde auch die letzte Spalte immer mit der Consistency, also die nennen wir es mal die Abweichungswahrscheinlichkeit dieser Prediction noch mit zu überlegen, ja. Also das heißt auch vielleicht dem Athleten eine Information mitzugeben, dass der Gegner, gegen den er jetzt unterwegs ist, eben auch nur in 5 von 10 Fällen dieses Ergebnis geliefert hat, ja, oder jetzt ja, und das aber eben tatsächlich statistisch belegen zu können, ja, zeigen zu können, und dann kommt es ja drauf an. Ich glaube, jemand, der, nenn das mal bewegungsbereit, man kann physisch bewegungsbereit, aber auch psychisch beweglich bleiben in einem Rennen, der dementsprechend vorbereitet ist, dem stehen mehr Möglichkeiten offen, ja, der wird nicht überrascht von Thematiken, ja, egal ob man jetzt überrascht ist, dass man zu spät aus dem Wasser ist oder zu früh, ganz egal, sondern diese Sachen einzugrenzen und damit eben es wahrscheinlicher macht, dass jemand richtiger oder falsch ist, möchte ich gar nicht gehen in die Dimension, aber bessere oder schlechtere Entscheidungen auch innerhalb einer Rennsituation trifft.
Also das wäre so das, wo wir zwei ja auch relativ viel Interaktion miteinander haben, dass wir unsere erwarteten Rennszenarien irgendwo nebeneinander halten und dass wir dann sagen, ist das jetzt ein wahrscheinliches Szenario, auf das man Laura, Rico etc. gedanklich schon vorbereiten kann, oder ist das so ein Outlier, dass man den erstmal beiseite schieben kann und sich auf andere, wahrscheinlichere Szenarien fokussieren kann? Also kommt Laura mit Sulvay aus dem Wasser? Erwartung wird sein, dass Sulvay Raddruck macht. Dann ist deine Aufgabe als Coach, dir mit Laura zusammen zu überlegen, wie stellst du sie daraufhin ein und wie soll sie sich daraufhin verhalten?
100%.
So, und dass das jetzt ein wahrscheinliches Szenario ist, okay, da wärst du, glaube ich, auch ohne mich drauf gekommen. Aber dass wir beide der Meinung sind, das ist jetzt ein typisches Szenario, was wir für Sonntag erwarten können, und dann beide relativ schnell nicken, bestärkt dich ja nur darin, dass das Szenario ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss.
Ja, mich interessieren ja meistens mehr an andere Winkelzüge noch. Zum Beispiel kannst du schon.
Das war jetzt die vereinfachte Variante.
Ja, und machen wir gleich nochmal zu Sachen, lass uns zu Sonntag gleich kommen. Mich würde zum Beispiel interessieren, wir haben jetzt den Wechsel von der 10-12 Meter Regel auf eine 20 Meter Regel. Kannst du bereits in Rennen ablesen, was haben wir eine größere Streuung der Radleistung beispielsweise, was zu erwarten wäre, dass es andere Lücken gibt? Haben wir einen leichten Rückgang der Laufleistung, was wir zum Beispiel in der T100 durchaus gesehen hatten, dass wenn die Radstrecke hart und selektiv war, dass sich dass selbst sonst fabelhaft gute Läufer zu weltgleichen Läufern geworden sind beispielsweise. Kannst du da schon vielleicht mal für unsere Zuhörer so ein Mini-Insight geben, ob die Daten das schon was hergeben? Meinung gibt's ja wie immer ohne Ende dazu, ja. Aber konntest du da schon irgendwas feststellen?
Also ich habe da noch nicht im Detail drauf geguckt, weil von den wenigsten Athleten haben wir jetzt mehr als ein Rennen mit den neuen Regeln gesehen. Von Laura, gut, Ex haben wir jetzt gesehen, aber war Langdistanz noch gar keins. Wie fasse ich das jetzt zusammen? Also ich habe noch keine systematische Analyse gemacht. Mein jetzt Bauchgefühl auf Basis der Daten, die ich mir angeguckt habe dazu, ist, es hat an den Gruppengrößen jetzt noch nicht so viel gedreht. Und ich muss aber mal schauen, ob es tatsächlich dazu geführt hat, dass wir vielleicht auf dem Rad jetzt nicht unbedingt eine Änderung der Gruppengrößen hatten, aber dass dann hinten die Laufleistung stärker gestreut haben. Weil ich, also zum Beispiel die Dynamiken, die wir in Neuseeland gesehen haben und in Texas ähnlich ist, wir haben nach wie vor noch ziemlich große Gruppen gehabt, die auch halbwegs kompakt geblieben sind, bis auf jetzt vielleicht die letzte Rennstunde oder so. Mhm. Das aber lauftechnisch dann sehr stark differenziert war, dass relativ schnell auch klar war, wer läuft da jetzt vorne rein, wer nicht. Auch wenn wir in beiden Rennen relativ knappe Entscheidungen auf dem Lauf gesehen haben, aber da haben sich einige Athleten relativ schnell aus diesen Spitzengruppenkonstellationen verabschieden müssen.
Ja. Finde ich selber sehr, sehr spannend, auch das aus der Trainersicht wiederum zu betrachten, denn ich habe mir versucht, ein paar Texas Leistungsdaten mit anzuschauen, weil ich aus den Vorjahren Daten habe. Und da ist es wiederum interessant, dass du also man hat schon definitiv die Tendenz zu einem gleichmäßigeren Fahren. Also wenn du den Variabilitätsindex der Radleistungen anschaust, dann hast du dort, der tendiert mehr Richtung 1, also Gleichmaß. Und das war definitiv im Vorjahr, war das Rennen extrem hektisch geprägt. Und das ist wichtig. Du Spikes sind zu erwarten, wenn es wellig wird, wenn du hohe Gruppendynamiken aufweist. Und jetzt ist Texas das Gegenteil von wellig, sondern es ist topfeben. Es hat wenig Kurven. Es findet in Teilen auf einer Autobahn statt und es war trotzdem ein extrem hektisches Rennen im Vorjahr. Also wo du unter Umständen, sage ich mal, so Ausrittzeiten jenseits der 400 Watt von 1, 2, 3 Minuten hast, dann wieder völlige Befriedung auf deutlich unter 300 Watt im Herrenbereich. Und dann so ein, was jetzt war, war wirklich eine Tendenz zur Mitte, weil wenn man jetzt das wieder auf die metabolische Seite bringt, die Kohlenhydratverbrauch ist eine exponentielle Funktion. In dem Moment, in dem ich drauf trete wie ein Irrer, wird das halt eben natürlich ein extrem energieverbrauchender Prozess. Und ich glaube, dass die Athleten sich da jetzt einfinden werden in der Art und Weise des Racens. Und meine These ist, wenn der erste richtig krasse Mashup kommt, wenn wirklich alle Tops wieder zusammentreffen, nämlich in Kona, dann werden wir zum ersten Mal sehen, was die 20-Meter-Regel nämlich bewirkt und wer sich da drin mutig oder weniger mutig positioniert, weil das ist ja dann im Prinzip ein metabolischer Stretch, der verlangt wird und der aber dann auch jetzt auch für eine größere Menge von Athleten verlangt werden wird. Und da wäre ich dann selber wiederum gespannt, was ich aus meinen Trainingsdaten, Wettkampfdaten, was dann sich bei dir da, also wie sich das niederschlägt, weil overall war ja schon in Texas ein brutal, wie viele Menschen, wie viel Herren unter 8 Stunden da unterwegs waren. Also das, oder auch unter 7,45. Ja.
Naja, und auch hinten raus noch gut gelaufen sind und die Abstände dann noch relativ klein waren. Also
darf ich dir da nochmal ins Wort fallen?
Lass mich mal einen Gedanken nochmal mit einbringen, die auch jetzt diese Diskussion wieder ein bisschen schwieriger macht, ist, dass ich an der Stelle mir auch noch nicht 1000%ig sicher bin, welchen Effekt kommt jetzt eigentlich durch die 20-Meter-Regel und welche Effekte kommen eigentlich dadurch rein, dass die Athleten gelernt haben, mit dem Race Ranger smart umzugehen und den auch für ihr Abstandsmanagement, sage ich mal, zu benutzen. Haben wir jetzt letztes Jahr das erste Jahr gehabt, wo es in der Pro Series flächendeckend eingesetzt wurde mit dem Race Ranger. Und ich glaube, viele Athleten jetzt einfach lernen mussten, mit den bunten Lämpchen sauber umzugehen und sich in einem Bereich aufzuhalten, wo es unkritisch ist, aber man trotzdem nah genug dran ist, um nicht unnötig Lücken für Nachkommende zu geben. Und dass das auch schon so ein Effekt ist, der sich natürlich in einem gleichmäßigeren Fahren niederschlagen wird und nicht dieses ständige Hin und Her, ich fahre ran, ich lasse mich wieder zurückfahren, dann kommt ein zweiter Athlet dazwischen, der sich dazwischen drängt, dann muss ich mich noch weiter zurückfallen. Also das wird der schwierige Teil sein. Also das war Anmerkung 1. Und Anmerkung 2, bevor du nochmal versuchst, wäre halt die Frage, ich glaube, die Effekte sind im Herrenrennen auch nochmal deutlich stärker zu sehen als im Damenrennen, Ausnahme Kona, weil wir in Kona bei den Damenrennen also fast das einzige Rennen haben, wo tatsächlich wir auch eine echte Gruppendynamik bei den Damen haben in den wirklich großen Rennen für mich.
Da kann ich gar nicht, volle Zustimmung an der Stelle. Ich fand es dieses Jahr zusätzlich in Texas noch beeindruckend, dass ja einfach auch die Tops des Sports im Endeffekt sich dort ein Stelldichein eingegeben haben. Es haben ganz wenige gefehlt. Also wenn man jetzt mal hinschaut, war das ein Sam Laidlaw oder ein Magnus Ditlev, die gefehlt haben, um wirklich die absoluten Tops drin zu haben. Ja. Aber ansonsten war da wirklich fast alles, was Rang und Namen hat, mit drin. Und das führt natürlich halt immer zum Level Up. Und wenn dann noch jemand, der eigentlich unter seiner Kurzdistanz-Performance immer unterwegs war, wenn er längere Strecken gemacht hat, plötzlich wirklich da auch noch einen bedeutenden Entwicklungsschritt hinlegt. Ich meine Vince Louis, der wirklich einfach einen tollen Ironman gezeigt hat. Von A bis Z.
Auch smart geraced ist, wo er das auf Halbdistanz eigentlich auch noch nie so richtig
hat. Der war ja auf der Halbdistanz auf dem Rad verhältnismäßig schwach zu dem, was er auf der Kurzstrecke immer wieder gezeigt hat, also mit einem brutal starken Schwimmen, brutal starken Radfahren und dann einem sehr guten, aber nicht extraordinären Laufen. Ja, so, das war ja sozusagen der
hat mich auch überrascht dieses Jahr. Ja. Mal gucken, was da in Kona für den gehen wird.
Ja, aber das ist ein Versprechen für ein spannendes Kona-Rennen,
was da ist.
Also so jemanden.
Der Teil, der das für mich nochmal wieder steigern wird, ist, wenn wir tatsächlich einen Magnus haben, der da auch nochmal in guter Form an der Startlinie steht, dann hast du ja auch etwas, was wir bisher relativ selten gesehen haben, dass ein wirklich Top-Radfahrer mit zwei Minuten Rückstand auf eine große Gruppe aus dem Wasser kommt und erstmal durch diese Gruppe durchflügen muss. Und das sind dann ja auch die klassischen Szenarien, wo dann auf einmal in Dreierreihe gefahren wird und überholt und der Überholende überholt auch nochmal. Die Chaos-Situation, die wir dann, wo wir dann beim Zuschauen immer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was da wieder gerade passiert und wie viel Strafen man eigentlich geben müsste, wenn man das nach blinkenden Race Ranger-Lichtern eigentlich urteilen müsste. Ja, aber mal gucken, was das wird.
Ja, mir geht es da gar nicht mal um die Strafen, sondern mir geht es darum, die Sache ist ja die, dass wenn jemand den Effort geht und regelkonform außen überholt, dann darf dahinter quasi kein rechtsfreier Raum entstehen, weil sonst der Effort auch niemals belohnt werden wird für diese Person. Und auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, dass hinter dem Ersten, also jetzt beispielsweise jemand, der sehr gut schwimmt, wie Martin van Riel, und ein ganz tolles Pacing in Texas gezeigt hat, der wurde für sein Radpacing auch mit einem sehr guten Lauf belohnt in Texas. Und das wäre bei würde ich jetzt mit einer These, mit einem ungerechten, dahinterfahrenden Feld, wäre das für ihn sehr schwer geworden, weil er natürlich vorne mehr investiert als jemand, der hinten unterwegs ist. So. Und deswegen ist es für mich, zumindest aus meiner nicht zahlenbasierten Beobachtung oder nur Trainingsdaten und Strava-Daten basierten Beobachtung dessen, spannend, das zu sehen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt in Richtung faires Racen ist. Und ich wäre jetzt eben gespannt, wie sich das dann am Ende des Jahres bei dir darstellt. Mhm.
Also ist auf jeden Fall auch eines der Themen, so nach dem Motto, zum Ende des Jahres hin, wenn wir tatsächlich mal eine Saison an Daten haben und von jedem der Athleten ein, zwei Ironman-Rennen mit den neuen Regeln gesehen haben, dass man da mal versucht, einen Vergleich zu ziehen, vorher, hinterher. Wie haben sich die Rennen entwickelt? Wie groß waren die Gruppen? Aber gucken wir mal, was an aussagekräftigen, belastbaren Dingen da auch wirklich rauskommt. Und was nur, ich habe das Gefühl, dass, und ich suche jetzt mal nach zwei, drei Beispielen, um das zu untermauern, so werden ja auch gern Analysen gemacht.
Ja, aber das ist natürlich dann immer eine medienorientierte Analyse, das erleben wir auch immer wieder, dass eben nicht nur der Recht hat, der am lautesten schreit, aber dass das natürlich in einer medienorientierten oder medienbasierten Wahrnehmung natürlich auch gerne mal passieren kann, dass der mit dem größten Kanal dann vielleicht vermeintlich Recht hat.
Oder der als erstes einfach mal eine plakative Aussage raushaut und damit die Diskussion anstößt, ohne dass er nur unbedingt derjenige ist, der da viel hinterfragt hat, ob diese Aussage jetzt zutrifft oder nicht, aber klingt ja erstmal gut und dann ballern wir das mal raus.
Genau.
Das wäre so das Gegenteil von meiner Herangehensweise an solche Sachen. Ich nehme immer lieber ein bisschen mehr Zeit und hab ein bisschen fundiertere Aussage und mache das vielleicht nicht in einem Sensationspost in die Öffentlichkeit, sondern die Basis dazu haben und eben auch Ja, ich mache das ja nicht, um mich selbst hier darzustellen, sondern weil ich diesen Sport und die Athleten, die da drin sind, faszinierend finde und der Respekt vor den Athleten und diese positive Grundhaltung denjenigen, die im Sport aktiv sind, die möchte ich mir auf keinen Fall abhanden kommen lassen. Und das ist mir sehr wichtig, dass das immer auch dem Athleten gegenüber wertschätzend passiert.
Genau, und das finde, also, und da kann man einfach so unheimlich viel auch von dir lernen in der Zusammenarbeit bei den Sachen. Es sind ein paar Sachen, die im Bewusstsein eben drin sind. Einmal das, was man alles nicht weiß. Ja. Dann die zweite Sache, dass man natürlich immer einen gebiasten Blick natürlich auf die Welt hat, ja. Und diesem Bias durch Zahlen zu begegnen und den möglichst klein zu halten, um so rational wie möglich beraten zu können. Das finde ich total spannend, weil das ist ja auch ein Teil, der mich da drin hält. Also du sprichst von dem Respekt davon. Ich würde sagen, bei mir ist es wirklich auch eine Faszination für dieses Konzept Sport, ja. Weil das ja ein Gedankenkonstrukt ist, was irgendwie in Philipps Oberstübchen gewachsen ist und dann irgendwie auch zu sagen, hey, wie weit kann man sowas in die Tat umsetzen, ja? Und dieser Sache auf die Schliche zu kommen, ja, mit den, also den eigenen Denkstrukturen davon und auf der anderen Seite dem, wie weit man das dann außen prüfen kann, das macht so unheimlich viel Spaß auf einer Ecke, die du da eben mit ranbringst. Du hast gerade das Thema Respekt den Athleten gegenüber und Hochachtung vor dem Sport und diese Sache angesprochen. Ich weiß jetzt, dass du dich auch noch im ganz anderen Tätigkeitsfeld deine Daten eben einsetzt, ja, nämlich zur Strukturierung beispielsweise der Startwellen in Rot. Oder wenn wir jetzt wie bei der T100 in San Francisco ein Herren- und Damenrennen, was sehr getaktet stattfinden muss, einmal wegen dem Livestream und auf der anderen Seite, weil dort eben eine Fähre ist und da die Athleten alle drauf sind und wie man dann Menschen über einen Rennkurs schicken kann. Nimm uns doch mal in die Art deiner Arbeit mit.
Ja, also erstmal ist das relativ ähnlich zu dem, was man an vorangegangenen Analysen hat. Ich brauche also mal einen Stapel Daten dafür. Das geht für Rot gerade in den letzten Jahren ein bisschen schlanker und einfacher. Aber die Fragestellungen, die dann hochgekommen sind, sind zum Beispiel, die haben ein bisschen rumexperimentiert, zum Teil aus externen Einflüssen, weil das Fernsehen gerne was Kompakteres haben wollte, mit längeren und kürzeren Abständen zwischen der Herrenwelle und der Damenwelle und der sich danach anschließenden ersten Age-Grouper-Welle, wo dann ja meistens die, ich glaube, Rot nennt das Sub-9, also die richtig schnellen Age-Grouper tümmeln. Die Fragestellung, die dann hochkam, war, wir haben Jahre gehabt, wo eine sehr starke Durchmischung war. Ist das jetzt Zufall gewesen oder ist das etwas, was öfter passiert? Und was ist eigentlich ein Abstand zwischen diesen Startfällen, der organisatorisch handelbar ist, weil die kann man ja nicht aus Organisationssicht beliebig groß machen. Dann müssten die den Kanal irgendwie den ganzen Tag sperren und noch ein paar Flutlichtmasten auf der Laufstrecke aufstellen und trotzdem ein möglichst faires Rennen für alle Beteiligten zu ermöglichen. Das ist praktisch erstmal aus dieser, wie kriegt man den Damen, die da irgendwie in der Sandwich-Position sind und von vorne und von hinten irgendwie gequetscht werden, also von den langsamen Profis in der ersten Welle und den schnellen Age in der zweiten Welle. Was passiert da eigentlich wie oft? Was ist jetzt vielleicht nur dumme Wirkung im Fernsehen gewesen, weil zufällig jemand sich mit Anne Haug auf der Radstrecke angefreundet hat und die halbwegs zusammen über die Strecke gefahren sind? Und was ist wirklich ein systematisches Problem? Und kann man das so gut wie möglich vermeiden? Da fand ich es eigentlich total toll, dass man, wenn man da auf Felix zugeht und mit Felix für Rot dazu spricht, er solchen Analysen, also zumindest mir gegenüber, sehr offen war und gesagt hat, ja, mach mal eine Analyse, zeig uns mal die Auswirkungen, wie war es dieses Jahr, wie wäre es gewesen, wenn wir 8 Minuten, wenn wir 10 Minuten, wenn wir 12 Minuten gehabt haben, da so einen gesunden Kompromiss zu finden aus möglichst fairem Rennen für die Damen in der Mitte und möglichst straffem organisatorischem Ablauf, den er natürlich auch im Hinterkopf haben muss. Und das war eine Sache, ja, wo die Analyse mit den Ideen, die man dann hatte, einigermaßen ging und dann tatsächlich auch bewirken konnte, wie das jetzt aktuell laufen wird.
ich finde das unheimlich wichtig, weil dass diese Arbeit führt dazu, dass Rennen den Charakter bekommen. Sie können auf der einen Seite wirtschaftlich wachsen, weil der Challenge Rot einfach auch eine wirtschaftliche Veranstaltung ist.
Der und braucht halt die Starterzahlen,
ja, genau, damit das eben am Ende auch das fest ist, was es ist, und dass auch möglichst viele Menschen daran teilhaben dürfen. Und auf der anderen Seite eben der sportliche Charakter, weil ich glaube, das ist das, was man die größte Gefahr ist, dass in der Wahrnehmung Willkür oder Faktoren, die nicht sportlicher Natur sind, einen Impact in das Rennen haben, dass es verzieht und dann dadurch, sage ich mal, einen Frust, sondern dass du ja wirklich, eigentlich willst du ja dieses puristische Wettkämpfen, ja, innerhalb eines regelbasierten Konstrukts. Und das ist natürlich immer wieder unter den Einflüssen von einer Wirtschaftlichkeit und immer wieder gedrängt. Und das zu objektivieren, finde ich, im Prinzip von einer, ich glaube, das kann man wirklich sagen, das ist ja eine sehr leidenschaftliche Arbeit, die gar nicht immer nach dem Outcome für dich da fragt. Und das finde ich unheimlich schön und finde das unheimlich toll und wollte das einfach einmal beleuchten.
Nee, aber das ist mir auch wichtig, dann zum Beispiel ja so Fernsehen und Übertragungsgesellschaften gegenüber, die ja nicht alles unbedingt Triathleten sind, denen trotzdem zu sagen, Leute, das ist hier eine Sportveranstaltung, der Sport ist faszinierend, ich helfe euch dabei, diese Faszination des Sports irgendwie ein bisschen besser zu greifen und für euch im Vorwege ein bisschen zu machen, ohne dass jetzt deswegen die Faszination einer Massenveranstaltung, wie sie Rot oder Frankfurt oder Hamburg jetzt sind, dass die auf der Strecke bleiben muss. Aber es ist halt primär, gerade wenn ich das Profirennen übertrage, ein Hochleistungssport, der auch als Sport gewürdigt werden sollte. Und dann ist es immer schön, wenn man Geschichten hat von irgendwelchen Pfarrern, die auf der Radstrecke die Verpflegung segnen oder so. Das gehört auch dazu. Aber das darf nicht der Schwerpunkt der Berichterstattung sein.
Ich würde so weit gehen, sage, der Teufel steckt im Detail und Detail matters wirklich. Ja. Und daraus entsteht die Spannung, dass das passiert. Und diese Versessenheit in dem Detail, die legst du für deinen Bereich par excellence an den Tagen. Ich finde es deshalb unheimlich bereichernd, mich mit dir darüber unterhalten zu dürfen und ich auch, dass wir uns jetzt auch zu Nicht-Geschäftszeiten darüber am Telefon austauschen, um die Strecke zwischen Lübeck und Heidelberg ein bisschen geringer werden zu lassen, und dass wir uns jetzt eben hier auch auf dem Hotelzimmer kurz vor dem Ironman Hamburg darüber austauschen. Und mit dem Ironman Hamburg habe ich einen nächsten Stichpunkt für eine kleine nächste Episode im heutigen Podcast.
Wie viel Zeit haben wir denn?
Du darfst loslegen.
Ja, ich meine, im Prinzip kann ich mit der Einleitung loslegen, die ich auch den Kollegen, die Übertragung hier von der Sportschau machen werden, mitgegeben haben. Muss man sich mit dem Thema Sub 8 beschäftigen, wo ich dann gesagt habe, okay, kann man vielleicht als eine der Storylines sich hier hinlegen, aber ich glaube nicht, dass das die Faszination sein wird, die eine Übertragung über 8 plus Stunden tragen wird, sondern da werden eher solche Fragen im Vordergrund stehen, wie ich werde wahrscheinlich ein Duell zwischen Laura und Solveig Löfstedt um den Sieg hier haben. Also das also mal als die zwei Top-Favoriten zu nennen, die wahrscheinlich zu 80-85%, eine der beiden wird wahrscheinlich Sonntag hier das Zielbanner hochreißen. Wir haben auch in der zweiten Reihe aber genügend interessante Stories mit Lisa Perterer, die eine OP gehabt hat über den Winter, mit Finella, die ganz gleiche OP ein Jahr weiter zurück gehabt hat. Leute, die Schwimmstrecke eher dominieren werden als jetzt Laura und Solveig, eine Holly Lawrence als 73-Weltmeisterin und Mutter, die jetzt auf die Ironman-Distanz gewechselt ist. Eine Lotte Wilms als, ich glaube, 42-jährige Athletin, die immer noch voll dabei ist. Also da sind viele, die jetzt auch mal ganz ab von den Deutschen, die sich ja traditionell in Hamburg immer viele der Slots holen werden. Kona-Slot-Quali ist ein Thema. Also da sind viele Storylines und diese alle so ein bisschen vorzuzeichnen, damit dann, wenn man nicht komplett überrascht ist, was dann Komisches am Renntag alles noch passieren wird.
Ja, also ich glaube, und genau diese und, also wir haben ein Rennen im Rennen. Also wir haben einmal das Rennen um den Sieg, wir haben das Rennen um die Kona-Slots, wir haben jetzt keine deutsche Meisterschaft, aber ein Rennen um diese europäische Meisterschaft, die drin ist. Das sind definitiv die unterschiedlichen Layer. Wir haben ein reines Frauenrennen, was die Frauen bisher halt auch, glaube ich, sehr genießen, dass es das in Hamburg gibt. Es gibt jetzt keinen Wechsel zwischen Hamburg und Frankfurt leider von den Rennlocations. aber die Frauen haben ihre eigene Europameisterschaft, die hier einen eigenen Stream bekommt. Und deswegen auch super genial, dass du das da.
Ja, deswegen, so, also es ist ein Doppelstream, sowohl Ironman zeigt das, wie alle Pro Series Rennen, als auch der HR über den Sportschau.de Livestream mit
Dirk Froberg und Dani Kleiser.
Genau. Und mit deutschem Kommentar auch über die ganze Zeit hinweg, die auch schon eifrig am Vorbereiten sind, was sie dann noch alles mit an kleinen Details hinbekommen, ohne dass jetzt die Produktion dieser Übertragung denen absurd viel Geld aus der Tasche ziehen muss.
Das finde ich übrigens auch sehr, sehr cool, dass die Öffentlich-Rechtlichen sehr leicht darauf rumzuhacken auf dem Öffis, aber dass sie hier wirklich mit kleinem Equipment, mit einfachen Sachen eben so eine Übertragung auf die Beine stellen und dass da wirklich Sonntag 9 Stunden kommentiert wird.
Das eine ist 9 Stunden kommentieren, aber die sind halt tatsächlich auch schon die Tage vorher
Vorproduktion, vor
Ort, um sich Informationen einzusammeln und dann eben nicht nur darauf sich verlassen zu müssen, dass Thorsten die Infos schon vorbereitet hat und dass vielleicht die ein oder andere Detailinfo aus Hamburg durchsickert, sondern eben mal hier mit den Athleten zu sprechen. Und also das ist für mich auch so das Wichtige in den Tagen vorher, tatsächlich nicht nur auf die Zahlen zu gucken, sondern eben auch mit den Menschen, die diese Leistung bringen, den Kontakt zu haben oder mit den Coaches dazu oder mit denen aus dem Umfeld dazu, weil das nochmal eine ganz andere Perspektive für mich dann reinbringt.
Auf jeden Fall. Und der Dirk Froberg ist da jetzt auch schon hier federführend mit den Athletinnen im Gespräch und macht seine Vorbereitung dafür. Und ich glaube, das hat auch einen ganz wichtigen Anteil daran, an der Wahrnehmung unseres Sports, ja, dass man eben als Fan auch in deutscher Sprache mitfiebern kann. Ich glaube, das ist auch etwas, was eine ganz wichtige Komponente ist, dass eben nicht aus Boulder nur kommentiert wird.
Ja.
Und eben auch mit den Hintergrundinformationen. Ich glaube, dass für diejenigen, die, und das unterstelle ich jetzt mal den meisten im Stream, dass, ja, natürlich wird da Lauras Mama mitfiebern. Und auf der anderen Seite sind das aber ganz viele Leute, die halt auch so ein bisschen diesen Triathlon-Nerd-Charakter mögen. Und dann ist es schön, wenn eben da auch diese Informationen so mit einfließen, die das Salz in der Suppe vielleicht sind dabei.
Ja, und halt eben auch was auf die Beine zu stellen, was jetzt den Triathlon-Nerd oder die Nerds wie uns da reintritt, aber vielleicht auch diejenigen, die nur mal so aus Interesse da reinschnuppern und sich die Veranstaltung angucken wollen, ist jetzt alles nur im Stream. Deswegen wird man da nicht den Zufallszuschauer erwischen, der mal durch die Programme zappt. Das haben wir dann in Frankfurt wieder, wo es dann auf HR3 die ganze Zeit auch im linearen Fernsehen heißt. Also ich musste ja die Begriffe dann auch erstmal alle lernen. Dass da was ist, aber wichtig für mich, dass die Übertragung A in Deutsch gemacht wird und B dann eben auch die Recherche der Kollegen da mit dahinter steckt, weil auch wenn Dirk Froberg sämtliche Triathlon-Rennen, die irgendwie im Fernsehen sind, immer als erster Kommentator begleitet, heißt das halt nicht, dass das sein einziger Job ist, sondern der muss halt eigentlich ganz viele andere Sportarten auch noch mitmachen und ist nicht untypisch, dass der Kommentator dann Sonnabendabend erst anreist, weil er noch irgendeine andere Veranstaltung machen muss und den Kommentar dazu sprechen muss und erst Sonntag macht, hat Dirk gelernt, dass ein bisschen mehr Zeit da auch hilft und dass das dann ihm den Job am Renntag auch erleichtert.
Ja, und die Härte ist ja, wenn man jetzt vergleicht, 100 Meter Sprint sind 9 Sekunden oder 9,6x Sekunden. Und eine Anmoderation, Abmoderation und hier sind das halt 9 Stunden und das hat halt auch die Chance, dass man halt irgendwo in Seichgebiete tappt. Und das ist cool, dass du das minimierst. Jetzt,
das schafft Dirk ja aber trotzdem.
Jetzt sind wir nicht unfair hier. Ich finde, dass er das auf echt ein cooles Level gehoben hat, dass das eben bei uns, und das ist eine Besonderheit, weil das hast du längst nicht.
Außer in Deutschland gibt es das nirgends.
Ich glaube, ich habe
es. Das ist auch immer was ich den Amis gegenüber gerne erwähne. Wir sind die Einzigen, die Kona live im linearen Fernsehen haben. Gibt es sonst nirgends auf der Welt.
Sie wollen es ja auch gar nicht so gern. Ja. Sie wollen da ja immer ihre Rechte verkaufen, dabei, anstatt den Kuchen für alle zu vergrößern.
Nein, aber nochmal auf Dirk zurückzukommen. Und auch die Rollenverteilung, die da ist. ich habe für mich mal irgendwann gemerkt, oh, die Übertragung, da fehlt so ein bisschen Substanz dahinter. Das sind bestimmt Informationen, die ich beisteuern kann. Ich bin aber um Gottes Willen nicht derjenige, der wie Dirk da 9 Stunden am Mikro sitzt und zumindest 8 Stunden 55 davon sinnvolle Dinge von sich gibt. Das würde ich nicht hinkriegen und da wird mir irgendwann alles Mögliche einfrieren. Das ist etwas, was Dirk kann und super kann. Und dann, wenn er noch eine Dani Kleiser als Expertin dazu an der Seite hat, dann sind die schon gut aufgestellt und meine Rolle im Hintergrund, da so ein bisschen den Infos zuschieben zu können, da fühle ich mich schon ganz wohl mit.
Ja, denn da muss ich jetzt nochmal ganz konkret fragen, wie sieht dein ungebiaste, harte Rennaufteilung einmal um den Sieg und einmal um die Kona-Slots für Sonntag aus?
Okay, ab und zu schreibe ich ja mal einen Vorbericht, wo dann auch gefordert wird, so eine harte Nummer reinzutun. Ich sag mal, von der Chancenverteilung sehe ich mit einer Laura mit 50% Siegwahrscheinlichkeit, eine Sulwai mit 35%. Das ist jetzt nah genug zusammen, als dass man jetzt nicht sagen kann, hier gibt es eine klare, eindeutige Favoritin. Das wären dann eher so die 70% Größenordnung. Aber es wird zwischen den beiden relativ sicher entschieden werden. Sonst sehe ich da eigentlich niemanden, der da groß mit eingreifen kann. Außer beide haben irgendwie einen komischen Tag erwischt und oder es passiert was. Kommen da nochmal andere in Frage. So, die zwei sind für mich die klaren Favoriten, sind aber auch beide nicht diejenigen, die wahrscheinlich vorne aus dem Wasser kommen werden. Die 2 Jahre, wo Laura hier gewonnen hat, fehlte immer so ein bisschen so eine starke Schwimmerin. Und dann hat Laura die Chance ergriffen, vorne in der Spitzengruppe mit zu sein und dann das Rennen von Anfang an bestimmen zu können. Das wird wahrscheinlich Sonntag jetzt anders sein. Da wird eher so jemand wie eine Holly Lawrence oder Finella Langridge, so Lotte Wilms vielleicht auch, die werden rauskommen und dann wird die typischen für Laura 4-5 Minuten wahrscheinlich vergehen, bis sie dann auch das Schwimmen beendet hat. Und dann ist ganz klar die erste Aufgabe, na gut, erstmal orientieren. Die Frage ist dann, wo ist Sulwai? Und dann erstmal die Lücke nach vorne zu schließen. Und mal gucken, wie lange das dauert. Ich habe mal jetzt so optimistisch gesagt, zum Ende der ersten Radrunde, also so nach 80, 90 Kilometern, denke ich, wird die Führung wechseln. Und dann mal gucken, ob Sulwai und Laura zusammenfahren oder ob Sulwai vielleicht beim Schwimmen einen Tick schneller war oder zur gegebenen Zeit den Hammer relativ früh beim Radfahren fallen lässt und versucht, Laura davon zu fahren. Oder ob es die zwei, so wie letztes Jahr als Grüppchen, damals noch mit Cat zusammen über die Strecke fahren. Und ja, die sollten die Führung übernehmen. Ende der ersten Radrunde. Zur zweiten Radrunde wird es dann eher so ein 5-8 Minuten Vorsprung vom Rest des Feldes sein. Gucken, wie die untereinander sind. Laura sollte die stärkere Läuferin sein zwischen den beiden, aber Sulwai ist die letzten Rennen auch immer sehr stark gelaufen. Und ich glaube jetzt nicht, dass da mehr als irgendwie 2-4 Minuten zwischen den beiden in der Laufleistung liegen werden. Und wie heißt das denn immer? Wer es in der letzten Stunde noch am besten hinbekommt und am meisten will, der wird wahrscheinlich dann gewinnen. Mir wird es tatsächlich schwer fallen, zwischen den beiden jetzt jemanden klar als Favoriten zu identifizieren. Aber beide nicht auf dem Podium zu haben, das wäre schon eine Riesenüberraschung.
Ich glaube, das verspricht viel Spannung für Sonntag dabei. Also, ja, also weil es einfach offen ist. Also weil wir gesehen haben, dass hier auch unterschiedliche Taktiken zum Sieg führen können. Deswegen, also ich glaube, dass das schon enorm spannend ist.
Also ich glaube, es wird enorm spannend und die Herausforderung, die Dirk und Dani während der Übertragung haben werden, ist eben auch den Blick immer mal weiter nach hinten zu wenden, dass es nicht mehr nur um den Sieg geht, sondern da gibt es 6 Kona-Plätze. Wir haben ein paar Vorqualifizierte.
Das ist ganz enorm, gell?
Das kann so bis 10 ohne Probleme runtergehen, dass die Kona-Slots verteilt werden.
Und dann fehlt es auch an Density hinten. Und,
also genau.
Das ist tatsächlich, muss man ganz fair so sagen, dass mit den Absagen, die jetzt noch da sind, sind das dann fehlt es an Felddichte. Ja. Und es wird hier auf jeden Fall ein paar Rolldowns im Kona-Slots geben. Sag ich mal, auch da ist der ein oder andere leichte Fang für einen Kona-Slot hier wahrscheinlich im Frauenfeld?
Also er ist wahrscheinlich, aber wir hatten es glaube ich auch mal in Frankfurt, wo schon viele vorqualifiziert waren und es viele Slots gab und dann irgendwie auf einmal alle, die einen Kona-Slot schon hatten, ein Problem waren oder überzockt haben und dann auf einmal der Roldan gar nicht mehr so weit ging. Kann auch passieren, aber ich glaube, hier wird es einfach weit runtergehen. Und das so ein bisschen im Blick zu behalten, das wird halt das Schwierige sein, weil wir werden wahrscheinlich keine Bilder von denen haben. Und die natürliche Reaktion der Fernsehleute ist immer, rede nicht über das, was du nicht im Bild hast. Höchstens um vorzubereiten, was du in 5 Minuten vielleicht mal im Bild hast. Und das ist so ein schwieriger Balanceakt, in dem wir da immer stecken.
Aber vielleicht haben sie ja Thorsten im Ohr.
Ja, also die werden sicher mich im Ohr haben und ich werde sicher denen auch immer mal Infos reingeben, auch zu diesem Thema 8 Stunden oder nicht. Und das wird sicher auch Sachen sein, die ich denen relativ früh signalisieren werde. Ist das jetzt noch ein Thema, was man hochschieben muss oder hat sich das aufgrund der Zeiten sowieso erledigt? Also ich würde ja erwarten, dass die 8-Stunden-Diskussion, die sparen wir uns mal für Rot auf und hier wäre es eine Riesenüberraschung, wenn das passiert.
Also hielt ich jetzt auch für eine absolute Riesenüberraschung, vor allem mit den Verhältnissen, die wir jetzt haben. Und ich glaube, ich habe auch noch eine dicke Frage dran, die hier vor allem die zweite Radrunde betrifft. Ja. Also die halte ich jetzt noch viel für, also wir haben die Radrunde im Prinzip nach Westen ausgedehnt, was die Strecke nicht schneller macht. Und zum anderen, glaube ich, ist das Gegenverkehrsstück auch ein Ding, wo man zumindest mit Vernunft fahren muss und die wirklich alle Achtsamkeit, also wir sind wieder zurück auf der Strecke, auf der schlimme Unfall passiert ist, ja. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo es, ja, das sind, glaube ich, einfach, also es kann schnell werden, das ist ganz klar, das hat Hamburg schon mehrfach gezeigt, aber wir haben die lange Wechselzone, wir haben die Radstrecke, die anders gelagert ist als im vergangenen Jahr. Wir haben ein deutlich winkligeres Stück, sowohl im Westen als auch im Osten der Strecke. Deswegen wäre jetzt auch mein Guessing, dass es nicht unbedingt unter die 8 geht.
Also was man vielleicht nochmal ergänzen sollte, wir sind jetzt wieder bei einem langen Out and Back. Mhm. Das heißt, wenn da Wind draufsteht, dann steht der typischerweise in Westrichtung, also raus hat man Rückenwind. In der Schleife, die man zurückgefahren ist die letzten beiden Jahre, ist man eher durch waldiges Gebiet gefahren.
Vom Level auch unterhalb der Deichkrone war und deshalb vom Wind
so ein bisschen
nicht
windgeschützt war. Und jetzt hast du halt das, was du hinten raus an Rückenwind hast, hast du auf der gleichen Strecke zurück eben wieder als Gegenwind. Deswegen, ich glaube auch, die Strecke ist ein Tick lang. Sie ist dann offiziell vielleicht 177 statt 180. Ich weiß nicht, ob das ein Riesenfaktor sein wird. Also kurz zusammengefasst, die Dynamik wird wieder ein bisschen anders sein. Und ich glaube nicht, dass 8 Stunden eine Diskussion ist, aber es gibt ja immer genügend, die diese Diskussion aufmachen wollen.
177 ist aber auch immer ein kleiner Faktor, also 3 Kilometer, wenn das tatsächlich stimmt, habe selber bei mir im GPS-Programm noch nicht nachgerechnet.
Nee, ich habe es auch nur aus den offiziellen Bekanntgaben und wenn Ironman schon offiziell 177 sagt, dann sind es also garantiert keine 180.
Ja, bin ich mir auch sicher. Was immer schade ist, weil ich möchte echte Rekorde sehen.
Umgerechnet, dann sind das vielleicht 4, 5, 6 Minuten, die das Unterschied ausmacht, je nachdem, wo man unterwegs ist. Ist jetzt nicht der Burner, aber wenn ich darüber rede, habe ich jetzt eine 803 oder eine 759, macht das einen Unterschied. Und weil ich diesen Datenpunkt mal mit viel Mühe rausklamüsert habe, die Wechselzone in Hamburg ist jeweils 90 Sekunden langsamer als eine Wechselzone in Rot. Ja. Also man verliert im Vergleich zu Rot 3 Minuten, weil einfach so eine riesenlange Wechselzone auf dem Ballindamm ist. Auch da kann man jetzt schon wieder anfangen zu spekulieren, ob dann die 803, 802, naja, was auch immer.
Ich glaube, es geht einfach um gutes Racen.
Eine Athletin hat früher mal gesagt, Triathlon ist eine Draußensportart und deswegen ist das sowieso alles nicht vergleichbar. Ich sage schon, man kann das vergleichen, aber es erzählt halt nicht die ganze Geschichte, vielleicht einen wichtigen Teil, aber halt nur einen Teil. Und es ist immer ein bisschen schwierig. Rekorde im Triathlon ist sowieso eine ganz schwierige Diskussion.
Total. Unser Podcast würde dann sehr lange werden, wenn wir beide jetzt über Rekorde sprechen.
Oder wir teilen dann.
Ja, ich würde gerne noch auf eine Sache, die ich auch zahlenbasiert gerne besser lösen würde. Und ich finde es tatsächlich spannend. Ich muss sagen, wir haben dieses Jahr in Texas halt ein extrem starkes Feld gesehen. Und wir haben dort Menschen, die unter Umständen keinen Kona-Slot bekommen haben, die aber eine extrem starke Leistung abgerufen haben. Und auf der anderen Seite haben wir Rennen, nehmen wir mal Südafrika, wo mit vergleichsweise dünneren Leistungen Kona-Slots geholt wurden. Und dann kann man sagen, ja okay, die Intelligenz beginnt bei der Rennauswahl. Und auf der anderen Seite geht mir nach wie vor im Kopf herum, ich weiß, dass man es gerne balanciert über die Welt verteilt und nach Rankings, ja. Und auf der anderen Seite sollte natürlich halt auch die entsprechende Slot-Allocation auf die Events verteilt werden, nach der, also ob jetzt normale Kona-Felddichte, was wir zum Beispiel in Texas extrem hoch hatten, ja, oder ob jetzt im Pro Series, also die Pro Series verspricht ja einfach einen Anzug von sehr vielen Athleten. Mhm. Und ich habe immer so ein ganz bisschen Krummeln im Bauch, wenn im Prinzip die Ticketbuchung und die Reiseroute über die Wahrscheinlichkeit dass der Sache da entscheiden. Und auf der anderen Seite verstehe ich eine Expansion des Sportes auch in andere Regionen unseres Planeten. Das kann ich alles sehr, sehr nachvollziehen. Und dennoch tickt in mir, dass ich die stärksten Athleten bei einer WM sehen möchte. Und das wäre auch noch eine spannende Sache, ob man da vielleicht auch nochmal zahlenmäßig begegnen kann, weil das ist mir zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch bei der 73 WM nochmal aufgefallen. Da ist dieses Jahr eine deutsche Athletin, die letztes Jahr Dritte bei der 73 WM war, zum Opfer gefallen sozusagen. Wir haben auf der einen Seite während dem Zeitraum der 73 WM, also eine Woche vorher während der 73 WM und eine Woche nachher Rennen, bei denen verhältnismäßig viele Slots vergeben werden. Und bei der 73 WM selbst wird nur die Siegerin nächstes Jahr fest qualifiziert sein, was für mich eigentlich ein System-Bias ist, dass ich Menschen dort auf der einen Seite reinschleuse, die aller Wahrscheinlichkeit nach eben im Folgejahr bei der WM keine große Rolle spielen werden. Und auf der anderen Seite dann jetzt, wie es eben aussieht, dass die 73 WM wahrscheinlich eben ohne Tanja Neubert die dritte des Vorjahres stattfinden wird, ist für mich aus der Sicht des Sportliebhabers nicht cool, sage ich ganz offen, weil ich wünsche mir die besten Athleten bei einer WM. Und jetzt hatten wir eben mit dem Aix-en-Provence-Rennen ein extrem kaltes Rennen und dann eine Athletin, die damit da rausfiel und natürlich auch verhältnismäßig viele Athletinnen, die in Aix-en-Provence mit der Temperatur, also wieder auch eine andere Kategorie, die dann da über Sieg und Niederlage Natursport hat, kann man immer argumentieren und dennoch sollte es unser aller Bestreben sein, eben die stärksten Athletinnen der Welt in ein WM-Rennen zu buxieren.
Ja. Also
ja, halt dagegen, gerne.
Also ich argumentiere ja, obwohl ich eigentlich nicht ein Ironman-Verteidiger bin, mal aus Sicht von Ironman. Ironman möchte natürlich möglichst viele interessante Gesichter auf der Ironman WM sehen, um ihre Storys damit zu erzählen. Sie wollen andererseits aber auch Athleten haben oder belohnen, die bereit sind, sehr konsequent sich für ihre Rennserie zu entscheiden. Und wir haben in der Vergangenheit schon dieses Punktesystem gehabt, KPR, um die Kona-Slots zu vergeben. Ich rechne eigentlich immer damit, dass über kurz oder lang Ironman sagt, die Kona-Slots werden über irgendeine abgewandelte Version des Ironman Pro, der Ironman Pro Series Wertung verteilt, wo dann eben belohnt wird, dass man sich für die Rennserie committet, dass man mehr als ein Rennen macht, dass man Chance hat, nochmal ein Backup zu machen, dass man über mehrere Rennen was zeigen muss. Gerade bei Tanja ist es natürlich extrem schade, weil eigentlich ist sie noch eine Kurzdistanzathletin, die natürlich dort auch gerne nochmal einen Schritt voran machen möchte und für sich eben noch nicht die Möglichkeit gesehen hat, sich voll auf 73 zu committen und das erste Halbjahr unter die 73 unter den 73 Fokus zu stellen. Bei Laura hat es also in Aix gerade so eben geklappt, dass sie ihren Nizza-Slot gemacht hat. Natürlich gehört Laura da auch hin. So, und jetzt hast du halt die blöde Situation, dass die Möglichkeit an Backups überschaubar klein ist. Elsinore gibt es, glaube ich, noch. Weiß nicht, ob das eine Option für Tanja ist, wo es dann auch nicht so allzu viele Slots gibt. Jetzt hatte Kraichgau zum Beispiel auch nur einen einzigen Slot, den Dani Kleiser sich jetzt geholt hat mit dem Sieg, die vorher auch noch keinen Nizza-Slot hatte, da natürlich auch hin möchte. Also das war die Sicht von Ironman, weswegen dieses System so da ist und so besteht. gefühlt hätte ich jetzt auch gesagt, wenn jemand um den Sieg bei einer 73 WM oder genauso in Kona in Frage kommt, dann sollte dieser Mensch eigentlich keine Probleme haben, sich dafür zu qualifizieren und einen entsprechenden Slot zu kriegen. Manchmal hat man Pech, weil technische Defekte, weil Wetter, weil irgendwas dazwischen kommt, weil man in der Woche vorher sich noch eine Erkältung einschränkt, dann sollte es auch ein Backup geben. Aber grundsätzlich kommt es in den letzten Jahren schon relativ selten nur vor, dass irgendwie man sagt, oh, hier fehlt jemand, den hätte ich da gerne gehabt. Und die hat sich nicht bewusst dagegen entschieden. Also so eine Taylor Nipp hätte ich natürlich auch liebend gern in Nizza bei der WM gesehen. Aber sie hat halt ihre Saison anders geplant. Und obwohl sie die Chance gehabt hätte, da teilnehmen zu können, hat sie die nicht wahrgenommen. Gut, muss man dann auch respektieren. Aber wenn sie gewollt hätte, hätte sie da bestimmt teilnehmen können. Also es ist ein schwieriger Balanceakt, das sauber hinzukriegen, so wie alle Systeme, die irgendwie die Masse an Menschen auf 40, 50, 60, 70, 80, je nachdem, wo die Zahlen gerade landen, runter zu reduzieren. Da gibt es immer so blöde Grenzfälle, wo man sagt, ja, schade, eigentlich hätte XYZ es verdient gehabt, einen Slot zu kriegen.
Ja. Da, du hast mich mit der Antwort zufrieden gemacht.
Genauso wie es T100 mit ihrer Politik, wir vergeben 20 Slots und einem nicht immer unbedingt super transparenten Verfahren, wie diese 20 Slots vergeben werden. Also es gibt ein Verfahren hinter den Kulissen dazu, kann ich nur sagen. Ich habe auch mitgekriegt, dass viele Athleten einen Slot angeboten haben, relativ spät und ihn abgelehnt haben, weil die Planungen schon anders waren und dann Auswahl waren. Aber da ist es natürlich noch viel extremer als bei der 73 WM, wo es dann nochmal mehr als 20 Slots gibt.
Hundertprozentig, und das ist ja auch ein logistisches Problem, wenn die Rennen komplett um den Globus sind und du eine sehr kurzfristige Latenz hast, da zu reagieren. Also dann bist du halt bei manchen Regionen der Welt halt auch gehandicapt, dahin zu fliegen oder ein Jetlag noch irgendwie auszusitzen.
Ja, also für mich geht's nicht, dass man am Dienstag in der Rennwoche erfährt, oh, wenn du möchtest, könntest du jetzt, und du musst aber, das funktioniert halt nicht. Nicht, wenn man Höchstleistung sehen will. Aber da werden die sich bestimmt auch noch was anderes ausdenken.
Haus. Uns müssen halt plus zwei Leute rein oder sowas. Wie auch immer, aber ja, da gibt es ja.
Ist wieder von den Hotels schwierig. Naja, egal. Ja.
Ich habe noch ein letztes Thema, Thorsten. So zahlenbasiert wie du bist, so gerne schreibst du. Ich durfte in den letzten Jahren immer wieder deine Kona-Reports genießen. Und da ist ein neues Projekt in der Pipeline. Erzähl doch mal darüber.
Ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich mich traue, da laut drüber zu reden.
Ach bitte.
ja, also mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass wenn ich die letzten 10 Jahre von Kona mir angucke, also der Damenrennen in Kona, dass eigentlich aus den Athleten, die da dominant sind, irgendwie im Laufe der Jahre immer genau eine Athletin dazugekommen ist. Lucy Charles 2017, Anne 2018, Laura 2019 und ihr Debüt gefeiert haben. Und irgendwie schien mir das strukturell relativ cool zu sein, über diese Athleten dann auch die Rennen zu erzählen und damit so ein bisschen breiter aufzustellen, was für faszinierende Athleten das eigentlich sind. Und andere an dieser Faszination Langdistanz und Frauenlangdistanz und den Menschen, die dahinter stecken, teilhaben zu lassen. Und daraus ist ein Projekt bei mir im Moment im Entstehen begriffen. Arbeitstitel hat das im Moment Kona Players, wo ich tatsächlich dann die 7 Athleten, die da irgendwie eine große Rolle gespielt haben, einzeln vorstellen möchte mit einem, ja, ein, zwei Kapiteln, und dann am Ende vielleicht ein Buch draus wird, was so die letzten 10 Jahre Ironman Racing auf Kona in St. George und dann in Nizza Revue passieren lässt und vorbereitet für das, was wir vielleicht von den ganzen Mädels da erwarten können in den nächsten Jahren. Ja, es ist anspruchsvoll, weil ich eben nicht nur so ein KI-Abklatsch irgendwie liefern möchte, sondern auch den Menschen, die dahinter stecken, ein bisschen gerecht zu werden. Die ersten Ansätze hat mir dann ein Freund schon relativ direkt gesagt, da musst du nochmal besser werden, und Hausaufgaben Hausaufgaben gegeben, die ersten Rewrites hat gegeben. Ja, und jetzt hoffe ich, dass wir nochmal Zeit finden, die eine oder andere Frage, die ich für dich nochmal habe, Philipp, außerhalb des Podcasts einzugehen, um noch ein bisschen mehr Material für das Buch zu haben. Wenn ich das bis Kona nicht fertig habe, dann macht es eigentlich keinen Sinn, weil dann fehlt ja irgendwie ein Kona-Jahr. Und mal sehen, was ich dann so über den Sommer dazu zustande kriege.
Ja, also ich habe es jetzt bewusst in die Öffentlichkeit getragen, das Projekt, um den Druck.
Du wolltest mich zwingen, Commitment zu machen, ne?
Nein, also wir machen das nämlich sehr gerne bekannt. Ich finde es sensationell. Ich finde es auch sensationell, wie sehr du dich in einen Frauensport dort eingegraben hast. Und das Ganze auf einer Ebene, die, glaube ich, wirklich selten geworden ist, nämlich nicht KI-basiert, sondern also wirklich sich über einen langen Zeitraum mit etwas auseinanderzusetzen, dadurch eine Detailtiefe, eine Fertigungstiefe zu haben, die ihresgleichen sucht. Und das finde ich ganz wunderbar für Menschen, die sich eben auch einen relevanten Teil ihres Lebens, ihrer Zeit einer Sache widmen. Und genauso tust du das. Und das finde ich toll, finde ich spannend, möchte ich selber ganz, ja, ganz besonders hervorheben, weil das ansteckend ist, weil das eben auch den Sport ausmacht, dass ich Menschen wie dich treffen darf zum Podcast. Und ich glaube, wir würden problemlos eine zweite Stunde füllen. Ich möchte aber eine gute Tradition, nämlich eure Geduld und euer, dass ihr uns am Wochenende eine Stunde schenkt, nicht überstrapazieren. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Thorsten, dass du hier wirklich so Einblicke gegeben hast. Mein nicht vorbereitetes, nicht strukturiertes Gespräch, hoffe ich, dass ihr es bis hierhin uns verfolgt habt. Und ja, ich sage von Herzen vielen Dank. Ich wünsche euch Sonntag gutes Kommentieren von der Seite. Ich hoffe, dass wir von der Sportlerseite euch entsprechend Action bieten. Und ich wünsche mir, dass wir den nächsten Podcast aufnehmen.
Ich sag danke und den nächsten Podcast machen wir, wenn ich mit dem Buch fertig bin und wir dann das Buch genauer beleuchten können, ne?
Wunderbar.
Oder andere Themen, die wir haben. Also ich glaube, an Themen wird es uns nicht mangeln. Ich glaube, wir machen irgendwann nicht nur eine Long-Run-Edition machen, sondern auch eine Long-Bike-Edition. Themen fallen uns schon noch genug an. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ganz herzlichen Dank. Schönen Abend.